Bevor es hier wirklich losgeht mit dem Haubendacher Podcast, eine Durchsage quasi in eigener Sache. Der Haubendacher Podcast verabschiedet sich von seinem vielleicht treuesten Fan und größten Freund Günther Entschitsch. Günther war ein jahrelanger Radiopionier in der Steiermark, ein großer Literaturliebhaber und ein begnadeter Podcaster. Lieber Günther, falls du uns im Podcast und Radio Himmel hörst, danke für alles.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Stefan Sagmeister, weltbekannter Designer, tatsächlich live zugeschaltet aus New York. Hallo, ich würde ja auch sagen, nicht nur Designer, sondern bildender Künstler, aber darüber werden wir wahrscheinlich noch diskutieren. Und ein spannender Denker unserer Zeit, das mit Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Kein Problem, bin gerne dabei.
Super. So, Sie sind in Bregenz geboren, haben in Wien studiert und sind dann mit einem Fulbright-Stipendium nach New York. Wann war für Sie klar, dass in Bregenz Sie eher keine Werbeagentur aufmachen werden und auch Wien letztlich dann doch anscheinend too small ist?
Mich haben eigentlich immer, also auch schon als Kind, die großen Städte sehr fasziniert. Also ich bin auch als 12-Jähriger schon gern nach München oder Zürich gegangen. Und es war dann also auch nach der Matura klar, dass ich auf jeden Fall in Wien und nicht in Innsbruck studieren werde. Und Wien hat sich dann halt doch auch während des Studiums eher als ein Konglomerat von 23 kleinen Städten herausgestellt, als eine wirkliche Metropole. Und ich war nach der Matura mit meinem Schwager in Amerika und da war es irgendwie klar, dass New York doch das ist, wo ich einmal landen möchte. Und das hat mir auch funktioniert.
Ja, super. Wir springen jetzt einmal ins Jahr 2004. Mein Podcast ist generell recht sprunghaft, das werden Sie noch merken.
Wunderbar.
2004 haben Sie das erste Mal bei einer großen TED gesprochen, bei einer TED-Konferenz. Mhm. Wie viel Bammel hat man da davor? Und was für ein Boost ist es dann für das, was danach kam?
Also das war so, dass ich eingeladen wurde, dort zu sprechen, aber ich kannte das nicht, ich hatte keine Ahnung davon, dass was das ist mir erst klar geworden in Monterey, Kalifornien, als ich dort war, weil vor mir hat der Greg Venter, das ist der, der das Genom dekodiert hat, gesprochen und nach mir war eine Wissenschaftlerin, die das Hubble-Teleskop repariert hat. Und ich war zwischendrin und da ist mir dann schon wirklich der Bammel gegangen und ich kann mich erinnern, dass ich beim Lunch war mit den Gründern von Wired Magazine und gesagt habe, mein Gott, das wird eine Katastrophe werden und die haben eben gesagt, da musste ich überhaupt nicht verkopfen, weil den Wissenschaftlern, die interessieren sich viel mehr für deine Albumcover wie für andere Wissenschaftler. Und genauso war es dann auch.
Sie haben als wohl einziger Österreicher dann gleich zweimal bei TED gesprochen. Würden Sie das auch gerne ein drittes Mal tun? Und wenn ja, worüber würden Sie denn jetzt momentan hier und heute sprechen? Über welches Thema?
Ich habe eigentlich viel öfters bei TED gesprochen. Ich glaube, ich habe fünfmal bei TED gesprochen.
Okay.
Ich glaube, dass der Hans Rösling hat, glaube ich, öfters gesprochen
okay.
wie ich. Aber da bin ich vielleicht Zweiter oder Dritter oder sowas von der Häufigkeit her. Nicht von der Qualität, leider Gottes, aber sicher von der Häufigkeit her. Ich glaube, ich habe sehr früh angefangen dort, also noch unter dem alten Regie, das unter dem originalen Gründer, dann Richard Saul-Wurman. Und also wo das natürlich auch noch eher eine relativ privatere Sache vor 1000 Leuten war, die nicht publiziert worden sind. Und es sind auch meine ersten TED-Talks nicht auf der Webseite, weil die noch mit einer einzelnen Kamera aufgenommen wurden, die dann wo es relativ schwer ist, das anschaubar auf dem Web zu veröffentlichen. Aber ich war häufig dort, war auch wirklich ein früher Fan von der ganzen Organisation.
So, und jetzt kriegen Sie eine Einladung für nächstes Monat. Nehmen Sie sie an und worüber sprechen Sie?
Ach ja, das wäre nicht sehr schwer. Da würde ich auf jeden Fall über das Langzeitdenken sprechen. Mhm. Das natürlich von vornherein schon ein TED-Thema ist, weil ich natürlich Leute wie den Stuart Brand oder den Brian Eno, den Brian habe ich nicht auf TED gehört, aber sonst wo, auch von TED her kenne, die ja eine Organisation haben, auf der Long Now, das auch mein Denken über die ganze Sache natürlich darüber beeinflusst hat. Und die Arbeit, mit der ich jetzt beschäftigt bin in den letzten 4 oder 5 Jahren, hat alles mit Langzeitdenken zu tun, weil ich halt draufgekommen bin, dass es wirklich 2 sehr konträre Möglichkeiten gibt, die Entwicklung und überhaupt die Welt oder die Menschheit anzusehen. Das eine ist kurzzeitig, so wie es praktisch alle Medien betrachten, und das andere ist langzeitig, also von einem Filter von 50 oder 100 oder 200 Jahren. Und da kommt ziemlich genau das Gegenteil dabei heraus. Also wenn ich die Welt kurzzeitig anschaue, ist fast alles eine Katastrophe, weil Katastrophen und Skandale sich sehr gut für eine kurzzeitige Ansehensweise eignen. Wenn ich die Welt von einer längeren Perspektive anschaue, hat sich fast alles positiv entwickelt. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, und da bin ich, so gut ich das kann, dabei, das zu kommunizieren.
2008 erschien Things I Have Learned in My Life So Far. Mhm. Was haben Sie denn in den vergangenen 15 Jahren dann noch einmal dazugelernt? Führen Sie die entsprechende Liste auch weiter?
Also ich führe sie nicht weiter als Liste, aber ich würde sagen, die 2 großen Themen von den letzten 15 Jahren waren zum einen Beauty, also die Schönheit, wo ich doch relativ viel Zeit und Energie hineingesteckt habe. Es gibt ein Buch, das jetzt gerade im Nachdruck ist, aber es gab eine Ausstellung, die ja natürlich auch in Österreich, also in Wien und in Bregenz gezeigt worden ist, aber auch in Frankreich und Deutschland. Und dann das Zweite, gerade schon erwähnt, was ich derzeit auch noch sehr fleißig dran bin, ist eben das Langzeitdenken, weil ich überzeugt bin davon, dass viele meiner Freunde, aber auch viele Leute auf der ganzen Welt durch die kurzzeitigen Meldungen der Meinung sind, dass überhaupt alles den Bach runtergeht und dass es heute viel, viel schlechter ist wie in früheren Zeiten. Und dadurch entstehen wahnsinnig viele schlechte, für die Welt schlechte Situationen. Also zum Beispiel diese ganze dumme Idee von Make America Great Again ist ja nur möglich, wenn es früher besser war. Das war es aber natürlich nie, und zwar beweisbar nie. Also diese ganze Dummheit, die den Trump möglich gemacht hat, kommt aus diesem Katastrophendenken heraus. Heute ist alles miserabel, und da muss ich sagen, für dieses Katastrophendenken sind die Medien sehr stark mitverantwortlich. Nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil sie
immer noch glauben, dass Bad News super verkaufen, ne?
Ja, ganz genau. Und weil wir das natürlich alle, inkludiere mir, sehr, sehr viel interessanter finden. Also auch ich finde schlechte Nachrichten viel interessanter wie gute. Das lässt sich aber natürlich, wenn man verantwortungsvoll wäre in den Medien, lässt sich sowas ausgleichen. Und es gibt Beispiele, die das ganz, sagen wir mal so, vielleicht nicht 50-50 machen, aber die das doch, wo ich merke, die probieren das, wie die Zeit zum Beispiel in Deutschland, wodurch ein relativ ansehbarer Prozentsatz der Nachrichten auch ganz bewusst positiv ist.
Ja, ist mir auch aufgefallen, bin auch Zeitabonnent, mag das sowieso gerne, allein schon das Magazin. Ich bin aber ganz bei Ihnen, dass wir da so ein bisschen in Katastrophenstimmung sind. Ich bin gelernter Soziologe, ich habe gelernt, dass man über Jahrhunderte vergleichen muss und was weiß ich, wenn Leute dann sagen, die Gewalt nimmt zu, das stimmt einfach nicht. Es war im Mittelalter, im 18. Jahrhundert, war es einfach im öffentlichen Leben viel gewalttätiger. Ein Punkt allerdings dürfte sich schon eher momentan zum Schlechteren wenden, das ist halt das ganze Klima. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Nämlich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Sie haben ja auch ein paar Flugmeilen gesammelt und so.
Ja, das stimmt. Also das CO2 in unserer Atmosphäre haben wir zwar angefangen anzureichern mit der industriellen Revolution, das ist ja alles noch oben, also das war natürlich damals, erstens haben wir es nicht gewusst und zweitens war es noch kein Problem. Also das ist absolut richtig, das ist ein Problem, das es vor 200 oder 500 Jahren nicht gab, also ein neues Problem. Und ich glaube, das ist bewältigbar. Der Grund, wieso ich das sage, ist, weil da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Richtungen, wie das zu bewältigen wäre. Das eine ist sicher, und das im bei meinen Freunden in Europa ja fast als einziges, als Heilmittel dargestellt wird, ist das Einsparen. Das ist ohne Zweifel sehr, sehr wichtig. Aber es wird natürlich auch neue oder existierende Technologien brauchen. Ich bin mit vielen Umweltschützern hier in Amerika, in Europa hat sich das leider Gottes nicht herumgesprochen, überein, dass die neuen Atomkrafttechniken, also die neuen kleinen Atomkraftwerke, sehr vielversprechend ausschauen. Das heißt also, dass die viel weniger Atommüll organisieren. Wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, inkludiere den Katastrophen, also inkludiere Tschernobyl, Three Mile Island und die japanische Katastrophe, sind im Vergleich zu Öl und Gas und Kohle die Anzahl der menschlichen Opfer verschwindendst klein. Also das Ganze vom Start, also vom Bau des Kraftwerks bis zum Tod des Kraftwerks, also so Cradle zu Cradle anschaue, dann ist bei der Anzahl der Toten ist Kohle am höchsten, gleich drunter irgendwo Gas und Öl und dann ganz, ganz weit, also das ist irgendwo in den Tausenden und dann in den Einzelzahlen, also 5, 6, 7 ist Solar, dazwischen und Wind und zwischen Solar und Wind ist die Atomkraft. Also da muss es ein Umdenken geben, glaube ich. Weil natürlich, und wir sehen das ja auch, wie viel weniger Tote es gibt, zum Beispiel in Frankreich, weil die viel weniger Öl und Kohle einsetzen, weil sie Atomkraft haben. Und die Franzosen arbeiten natürlich noch sehr viel mit alten Atomkraftwerken, aber es gibt eben eine komplett neue Generation, viel kleiner, viel sicherer, die sich, glaube ich, meiner Meinung hier durchsetzen wird. Es gibt dazu, ich weiß, in Österreich ist das natürlich fast eine Frevelei, von Atomkraft zu sprechen. Auch absolut, ich war als 18-Jähriger natürlich auf Anti-Atomkraft-Demonstrationen gegen Zwentendorf. Wer sich dafür interessiert, weil kein Spitzenfilm, aber ein relativ informationsreicher Film heißt relativ banal Atomic Power Now und ist vom, wie heißt er denn, berühmter amerikanischer Filmregisseur von Oliver Stone.
Okay.
Müsste auf Netflix auch, nehme ich an, auch in Österreich erhältlich sein.
Da werden wir mal reinschauen. Ja, ich meine, das, was mir schon noch ein bisschen Sorgen macht an dem Thema, wäre halt dann der Atommüll. Wenn Sie dafür schicke Designlösung haben, dann bin ich bei Ihnen.
Es gibt einen Breeder-Sache, die den Atommüll immer wieder verwenden kann, aber das ist noch relativ also da gibt es erst ein Werk, das steht und funktioniert. Das ist noch in einer Ausprobierphase, in einer Experimentierphase, aber die kleinen neuen sind wohl relativ fertig für den Einsatz. Und also ich weiß, dass der Stuart Brand, das ist so der berühmteste Grüne Amerikas, das ist der in den 60er Jahren den Whole Earth Katalog publiziert hat. Also der ist sehr starker Befürworter von diesen kleinen neuen Kraftwerken.
Und das hieße dann die Stromproduktion über die Atomkraftwerke und der Rest mit E-Autos oder so.
Ja, also eine 100%ige Elektrifizierung des Energiehaushaltes. Das geht mit den Atomkraftwerken auch für Dinge, die nicht elektrifiziert werden können, also wie der Flugverkehr oder so, mittels Flüssiggasproduktion durch Atomkraft. Ja.
Und Stefan Sagmeister fährt in New York aber trotzdem nicht mit dem Tesla, oder?
Ich habe kein Auto hier. Okay. Also in New York ist ein Auto nicht notwendig.
Ja, eben, das denke ich mir. Jetzt kommt eine klassische Sagmeisterfrage und versprochen, es ist so ziemlich die einzige auf meiner Liste, die Sie wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber man muss sie trotzdem stellen. Sie sind prinzipiell einmal mit den CD-Designs weltberühmt geworden, haben zwei Grammys gewonnen und obwohl Sie viele damit verbinden, haben Sie doch eigentlich schon mehr oder weniger im Jahr 2000 damit wieder aufgehört, oder? Mhm. Ist eigentlich auch komisch, dass man immer noch dann ständig darüber redet. Die Frage ist aber andere, wie geht es Ihnen denn mit dem Niedergang der Musikindustrie und mit den Streaming-Plattformen? Weil jetzt brauche ich halt keine Cover mehr im Normalfall. Ne?
Ich finde es schlecht. Also vor allem so, jetzt nicht unbedingt für die Designer oder von einem Design-Aspekt her, ich finde es wahnsinnig schlecht für die Musiker. Ich finde es unglaublich dumm von der Menschheit zu sagen, diesen Berufszweig zahlen wir nicht mehr. Also das ist einfach unerhört, dass wir einfach sagen, okay, die sollen das alles gratis machen. Die Musiker, die sind uns das nicht wert, die kriegen jetzt einfach nichts mehr. Ich finde das unerhört eigentlich. Und für die Musiker ist es auch sehr schlecht, dass es keine Covers mehr gibt. Ich meine das wirklich nicht von einer Designperspektive. Mhm. Also wir haben dieses Feld verlassen, weil das 50. Cover nicht mehr so viel Spaß war wie das erste, also noch vor dem Zusammenbruch der Musikindustrie. Aber es ist für die Musiker natürlich auch schlecht, dass jetzt alles in irgendwelchen Listen verschickt wird, weil jetzt ist es so, dass meine Bekannten zwar die Musik hören, aber nicht nur nicht wissen, wie die Band ausschaut, sondern auch keine Ahnung haben, wie die Band eigentlich heißt. Das heißt, wenn die in New York spielt, dann wissen die gar nicht, wenn sie das Poster sehen, ach, das ist eigentlich ja die Band, die mir so gut gefällt, wenn ich sie im Büro höre oder zu Hause oder was auch immer, auf der Liste, die mir irgendwer geschickt hat. Und das finde ich schlecht. Ich meine, ich finde es auch schlecht, dass Musik nur noch so als Hintergrundgeplemper gehört wird oder häufig und dass Musik seltener bewusst gehört wird. Schon noch auf dem Konzert, aber auch dort. Und man sieht das ja, es war vor kurzem eine wunderbare, ein großer Bericht über die finanzielle Situation der Musikwelt in der New York Times. Und da hat sich leider herausgestellt, dass obwohl jetzt die Gatekeepers, also die Plattenfirmen eine weit geringere und viel schwächere Rolle spielen, und hat sich das noch einmal, also die Ungerechtigkeit in der Musikwelt hat sich verschlechtert. Das heißt, es verdienen jetzt eine kleinere Anzahl von Künstlern mehr Geld wie davor. Und das natürlich, also genau gegenteilig, wie man sich's erwarten würde. Es gibt zwar eine viel größere Anzahl, es gibt viel mehr Musiker, wie es vor 20 Jahren gegeben hat. Also es gibt mehr Leute, die mit Musik einen Lebensunterhalt verdienen, aber dass die Spitze wird von einer geringeren Anzahl regiert. Und das ist natürlich auch eine traurige Geschichte.
Ja, das ist halt logisch. Also bei uns gestern in Wien Bruce Springsteen aufgespielt. Das sind natürlich die Konzertkarten schon entsprechend, obwohl er da eh immer versucht hat, ein bisschen gegenzusteuern, aber das ist schon entsprechend. Und natürlich hat er einfach auch viel Community und viel Kommunikationsmöglichkeiten und die Band XY hat das natürlich nicht. Ja. Trotzdem natürlich interessant, dass der Meister aller Listen, Stefan Sagmeister, die Playlist ablehnt, aber die Argumentation konnte ich verstehen. Meine 17-jährige Tochter sagt manchmal, wenn wir FM4 hören, Papa, ist das jetzt eine neue Band? Weil du den Unterschied eigentlich dann oft nicht hörst. Du hörst zwischen Grunge und 2023 hörst manchmal halt nicht. Wo kommt das her? Und das habe ich dann auch interessant gefunden, weil ich glaube, das wäre da früher nie passiert. Nächster Sprung. Vor 10 Jahren goldenes Ehrenzeichen der Republik. Hat das was geändert an ihrer Bekanntheit, an Aufträgen aus der Heimat? Und wann kommt dann die Sagmeisterstraße in Bregenz?
Also dass der mit Abstand beste Vorteil vom goldenen Ehrenzeichen war, dass als ich um die Doppelstaatsbürgerschaft angesucht habe, war das ein relativ einfacher Prozess. Weil es ist sonst ziemlich schwierig, habe ich mal sagen lassen, aber dadurch war das ein relativ einfacher Prozess und ich bin jetzt glücklicher Doppelpass-Besitzer und von dem her ist es schon wunderbar. Ansonsten hat sich nichts verändert.
Der klassische Austroamerikaner sitzt da eigentlich vor mir. Das bringt mir eh schon zu einer nächsten Frage. Auf Netflix läuft ja gerade wahnsinnig erfolgreich die Arnie-Doku. Sowohl sein neuer Krimi als auch eben die Doku über sein Leben, die man auch tatsächlich, finde ich, empfehlen kann. Das ist eine super interessante und gut gemachte Geschichte. Und beim Arnie hat man immer das Gefühl, der wollte wirklich dann sehr schnell Amerikaner werden. Und ich glaube, also er weiß natürlich, wo er herkommt und ich glaube, er kultiviert auch seinen Akzent jetzt wieder mehr. Gerade in der Doku sieht man, dass er in den 70er, 80er Jahren eigentlich viel weniger österreichischen Akzent gehabt hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Markenzeichen. Aber er wollte, glaube ich, ganz bewusst Amerikaner werden, schon als junger Bub. Und der Stefan Sagmeister sagt aber über sich immer noch, er ist ein Austrian Designer. Also das war dann nie der Wunsch zu sagen, okay, und ich werde jetzt amerikanischer Designer.
Nein, das war es nicht. Ja, also ich habe ja meine formativen Jahre wirklich in Österreich verbracht. Und ich bin nach New York gegangen, weil mir New York sehr gut gefallen hat. Habe aber auch hier jetzt nicht unbedingt österreichischen Anschluss gesucht. Aber fühle mich doch eindeutig als Österreicher. Und ich glaube, beim Arnold Schwarzenegger war das sicher anders, weil natürlich das Zentrum des Bodybuilding, dieser Kultur war natürlich in Amerika, die ganzen Magazine waren amerikanisch, da wurde die Gyms, die großen waren amerikanisch, da, was auch immer, Mr. Olympia oder diese Wettbewerbe kamen alle aus Amerika und ich glaube, von dem her hat ihn das auch wahnsinnig angezogen. Und ich glaube, dass da Arnold Schwarzenegger auch von seinem Wesen her sehr gut nach Kalifornien passt.
Absolut. Also er ist ja wie die Verkörperung eigentlich. Ja. Er ist halt auch so ein bisschen der gute Kalifornier, habe ich den Eindruck. Auch als Gouverneur natürlich, da muss man schon sagen, das ist schon cool. Ja, und weil wir schon beim Thema Film sind, du hast einen Film, also Sie haben einen Film über das Glück gemacht, das Glück selbst dabei aber eher nicht gefunden, oder?
Ja, also sicherlich gesucht. Und ich würde sagen, das Projekt des Filmemachens war sicher eines der unglücklichsten Projekte meines Lebens, ohne Zweifel. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass diese 8-jährige Beschäftigung mit dem Thema Glück doch Resultate gezeigt hat. Und zwar nicht die, die ich im Film selber, denen ich nachgegangen bin, also nicht unbedingt die Meditation und die kognitive Therapie und die pharmazeutischen Drogen, aber eher die wirkliche Beschäftigung mit dem Thema, die konstante Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die dann doch, und ich glaube, so richtig bewusst ist mal das erst 2 Jahre nachdem der Film fertig war geworden, dazu geführt hat, dass ich bestimmte Änderungen in meinem Leben durchgeführt habe, die dann, wenn ich es nicht erwartet habe, häufigere Glücksmomente ermöglicht haben, die sich so dazwischen durchgeschlängelt haben. Und von dem her würde ich sagen, dass ich das Machen des Filmes und der Ausstellung, es gab ja auch eine Ausstellung dazu, nicht vermissen möchte im Leben. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
Und ich meine, jetzt werden natürlich meine Hörerinnen und Hörer wissen wollen, was für Ansätze gibt es da? Ich meine, sie werden das jetzt nicht stundenlang dozieren wollen, aber wie werde ich denn vielleicht ein bisschen glücklicher? Hat das was mit dem Flow zu tun, mit dem Berühmten? Oder was ist da Ihr Rezept?
Also ich kann es sagen, natürlich, aber es wird nichts nützen.
Okay.
Also ich kann es sagen, aber was bei mir den Unterschied, sage ich mal so, was ich jetzt sage, habe ich vor dem Film schon gewusst. Es war mir auch klar, dass das so sein wird, nur ich konnte es nicht verinnerlichen, weil ich es nur im Buch gelesen habe. Und der Unterschied war, dass ich mich 8 Jahre mit dem beschäftigt hatte und das in diesen 8 Jahren verinnerlicht habe, so dass ich es wirklich anwenden konnte. Und was es ist, ist eigentlich die Conclusion, also was der Jonathan Haidt, mein wissenschaftlicher Berater, in seinem Buch im letzten Kapitel schreibt. Also dass man versuchen kann, seine Beziehungen anzuschauen und in diesen Beziehungen zu versuchen, diese Beziehungen, also die engen, besten Freunde, die Partner, der Partner oder die Partnerin, die Verwandten, auf eine Ebene zu hieven, die höher ist, aus der dann dazwischen, zwischen diesen Beziehungen verschiedene Glücklichkeitsmomente herauskommen können. Und man kann versuchen, das Gleiche im Beruf zu machen und das Gleiche bei irgendwas zu machen, das größer ist als man selber. Und ich habe das auch gemacht. Also ich bin durch meine Beziehungen durchgegangen, habe einige wenige nicht mehr gepflegt und einige andere versucht, mehr zu pflegen, enger zu werden. Und ich habe das ganz stark im Beruf gemacht. Also in meinem Falle entschieden, keine kommerziellen Arbeiten mehr zu machen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich die jetzt auf einmal uninteressant finde, sondern weil ich geglaubt habe vor 4, 5 Jahren, ich habe jetzt von dem genug gemacht, wie vor 20 Jahren geglaubt habe, okay, die Covers, ich glaube, da habe ich jetzt genügend gemacht. Da ist für mich, das ist für andere noch vielleicht noch viel Saft drinnen. Hat sich herausgestellt, es war für andere auch nicht mehr viel Saft drinnen, weil sich das von äußeren Bedingungen her geändert hat. Aber und ich mache jetzt was anderes. Ich versuche was anderes, wo mehr Neues dabei ist für mich. Und das hat sich als positiv herausgestellt. Und das, sage ich mal, etwas, was größer ist als ich, hat sich dann mit dem fast automatisch eingestellt, weil selbst das Thema Beauty schon viel größer war als ich selber. Und jetzt auch das Thema, das Langzeitdenken-Thema ist größer wie ich selber. Das ist natürlich ein Thema, das es, sage ich mal, im kommerziellen Design, wenn ich Branding mache, nicht wirklich existiert. Und das hat aber, genauso wie es der Jonathan geschrieben hat, dann auch wirklich so funktioniert, dass in diesen Themen oder in diesen Bereichen Beziehungen, Beruf und etwas größer, dass da dann auch irgendwie hier und da, wenn ich es nicht erwarte und denen ich nicht nachrenne, Glücklichkeiten sich formen können. Und also ich kann sagen, es geht mir gut.
Sehr super. Ja. Wenn man sich aus der Kreativindustrie zurückzieht, dann könnte man ja auch Folgendes machen. Ihr denkt an den
Wobei, ich habe mich nicht zurückgezogen aus der Kreativindustrie. Also ich bin da nach wie vor Teil davon.
Aber das habe ich eh noch nicht ganz verstanden. Aber Sie sagen, aber keine kommerziellen Projekte.
Oder ja, also, aber ich bin natürlich ein Designer, absolut. Okay. Also das, was ich mache, ist keine Kunst, sondern das Design. Aber es arbeitet halt nicht traditionell mit kommerziellen Kunden. Mhm. Aber ich würde sagen, fast die Definition eines Kommunikationsdesigners. Okay. Das heißt, ich schaue mir ein großes Thema an. Das Kommunikationsdesign muss ja nicht als Definition kommerziell sein, sondern das sollte etwas kommunizieren. Und das probiere ich zu tun. Okay. Aber ich bin kein Künstler, obwohl wir in den letzten Jahren sehr viel in Galerien und Museen ausgestellt haben. Also ich habe heuer noch 4 Ausstellungen, die jetzt in den nächsten Monaten sich anstehen. Aber das ist alles Kommunikationsdesign.
Mhm. Worauf ich eigentlich aus wollte, ich habe einmal die Freude gehabt, den großen Walter Lürzer zu interviewen. Vielleicht haben Sie ihn auch noch gekannt. Der war wirklich fertig mit der Werbung. Ja, der hat nach ein paar Jahrzehnten gesagt, danke, das war's. Und hat sich dann eben recht elegant in die Lehre zurückgezogen, was ja auch sinnhaft ist. Überlegt sich das der Stefan Sagmeister dann auch irgendwann, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich selber nicht mehr. Es gibt ja sogar schon einen kleinen Ansatz, aber dazu kommen wir dann vielleicht eh noch, so Instagram-Lektionen für angehende Designer und Designerinnen. Aber ist das eine Überlegung, dass Sie sagen, okay, jetzt noch ein paar Jahre und dann gehe ich womöglich?
Also ich unterrichte seit 20 Jahren hier auf der School of Visual Arts, aber mit sehr überschaubarem Zeitaufwand. Ich unterrichte eine Klasse, die heißt How to Touch Someone's Heart with Design und mache das wirklich schon sehr lange. Sie haben es angesprochen, ich habe auf Instagram, schicken mir junge Designer ihre Arbeiten und ich gebe meinen Senf dazu oder versuche halt, so gut ich es kann, da irgendwelche Tipps zu geben, wie das vielleicht verbessert werden könnte. Ich habe mal ein ganzes Semester Vollzeit unterrichtet auf der UdK in Berlin und muss sagen, das war mir zu viel Lehre. Also das war mir dann war mein Drang, mehr Zeit für die eigenen Dinge zu verwenden, doch zu groß. Das kann sich aber vielleicht irgendwann ändern. Ich sehe es jetzt, also ich fühle es derzeit nicht. Also es gibt ja hier, ich habe einige Angebote aus verschiedenen Ländern, das zu vergrößern. Und das hat mich bisher noch nicht angemacht. Aber das kann sich, ich glaube, weil ich habe so eine Theorie, dass die Evolution uns so gestaltet hat, dass wir mit zunehmendem Alter immer schlechtere Ideen haben. Und ich glaube, das ist von der Evolution deshalb so gestaltet, dass wir einen Grund haben, das, was wir bisher gelernt haben, weiterzugeben. Weil wenn wir bis ans Lebensende die besten Ideen hätten, dann wäre das wahrscheinlich anmächeliger. Und ich sehe das auch, also wenn ich mir die Nobelpreisgewinner anschaue, dann gewinnen die diesen Preis meistens für irgendwas, weil sie mit 30 als Doktoraspiranten diesen Einfall hatten und den Nobelpreis bekommen sie zwar erst, wenn sie 70 sind, aber die zündenden Ideen hatten sie schon viel früher. Und ich sehe das auch, also ich sehe das bei mir, aber auch bei vielen Kollegen, dass die großen Durchbrüche doch in jüngeren Jahren passieren. Und dann, klar, ist man natürlich erst zwischen 30 und 40 meistens in einer Situation, dass man diese Dinge voll ausführen kann. Man ist mächtiger, man hat bessere Beziehungen, man kann die dann wirklich viel großartiger kommunizieren. Wollen wir sehen. Also ich lasse das offen, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Habe aber, muss sagen, derzeit, also heute, den Drang nicht. Also da macht mich jetzt zum Beispiel das Herstellen von neuen Sachen in diesem Bereich viel mehr an. Muss aber schon sagen, dass ich zum Beispiel mit 20 den Drang hatte, jedes Projekt komplett anders zu machen. Bin dann in meinen 30ern draufgekommen, dass das praktisch unmöglich ist. Und die einzigen Leute, die das wirklich praktiziert haben, meistens von anderen gestohlen haben, weil es einfach menschlich unmöglich erscheint, einen komplett neuen Stil zu entwickeln für jedes Projekt. Und habe auch jetzt, also vor allem in den letzten Jahren, nicht nur für mich selber, aber auch meine Meinung über andere Designer oder Künstler geändert. Also ich mochte früher nur die Veränderer. Also das heißt, den David Bowie viel lieber als den Bob Dylan und den Andy Warhol viel lieber wie den Roy Lichtenstein. Und bin jetzt aber so, dass mir die Gleichbleiber auch sehr ans Herz gewachsen sind. Also zum Beispiel der James Turrell, der seit 50 Jahren mit dem Licht arbeitet und oft sogar, wenn man die Skyscapes anschaut, die gleiche Idee über 50 Jahre hinweg immer wieder verbessert hat. Und ich so froh darüber bin, dass der die Energie hat, das wirklich zu verbessern, weil ein neuer Skyscape, wie man ihn in Lech zum Beispiel sieht, natürlich viel besser ist, wie ein alter Skyscape, wie man ihn in Wien im Max sieht. Also unvergleichlich besser, weil der eben die Energie hatte, das technisch, auch optisch, auch vom Raum her, immer noch einmal sich das zu überlegen, wie das noch schöner, genauer, präziser verarbeitet werden könnte.
Das ist eigentlich ein serielles Arbeiten, ne?
Ja, absolut. Und natürlich jetzt im Bereich vom Licht hat sich natürlich auch technisch wahnsinnig viel getan. Er kann jetzt natürlich mit den LEDs viel mehr machen, als das in den 70er Jahren möglich gewesen wäre. Und darum ist für den Besucher ohne jeden Zweifel das Erlebnis des Skyscapes in Lech, der ein paar Jahre alt ist, im Vergleich zu dem, und ich kenne jetzt wirklich beide, der im MAC war, da kann man vielleicht behaupten, der im MAC ist Künstler, also ist historisch wertvoller, weil er so ein früher war, weil natürlich dem Peter Nueva das sehr früh eingefallen ist, den James Turrell nach Wien einzuladen. Also historisch vielleicht wichtiger, aber für den Besucher ist das Erlebnis in Lech ein eindrucksvolleres, ohne Zweifel.
Ich würde noch gern ganz kurz auf die Instagram-Geschichte zurückkommen. Mhm. Sie kriegen da jetzt recht für Einsendungen. Ist da oft dasselbe oder was sehr Ähnliches dabei? Und wie wird sich da die KI in Zukunft auswirken in diesem ganzen Spiel?
Wie wird sich da die?
Die KI, also Artificial Intelligence. Ja. Kriegen Sie da jetzt schon sehr viel, wo Sie sagen, ach, das ist eh schon mit Journey. Und wie sehen Sie das überhaupt? Also Ihr Feld wird ja auch sehr betroffen sein, wahrscheinlich eh jetzt schon. Wir in Österreich diskutieren ja immer gerne ein bisschen später. In den USA wird die Diskussion schon länger laufen, nehme
ich
an.
Ich bekomme einen Haufen Sachen auf Instagram, habe auch relativ viel, ein gutes Dutzend, vielleicht mehr Artificial Intelligence Arbeiten veröffentlicht dort. Am Anfang auch ganz normale Mid-Journey-Arbeiten, weil das halt irgendwie noch neu war. Jetzt müsste das schon ein bisschen was Tieferes sein, also entweder eine Animation, die interessant gemacht ist, oder eine Kombination oder etwas, was man halt jetzt nicht normalerweise sieht, dass das Feld unglaublich beeinflusst werden wird von KI arbeiten ist ohne jeden Zweifel.
Kann man in das jetzt gut Richtung finden oder schlecht finden? Wie finden Sie das dann? Ich meine, das ist jetzt eine sehr banale Frage, gebe ich zu, aber begrüßen Sie das eher, weil da neue Möglichkeiten entstehen, oder finden Sie das eher bedenklich, weil da halt der menschliche Faktor wahrscheinlich auf eine Kontrollinstanz zurückgeschraubt wird oder auf die Prompts zurückgeschraubt wird oder was auch immer?
Also ich würde so sagen, ich glaube, dass bei jeder neuer Technologie, bei jedem, ich würde sagen, das ist Teil des Fortschrittes insgesamt, aber auf jeden Fall Teil des technologischen Fortschrittes, gibt es Nebeneffekte, die teilweise voraussehbar sind und teilweise nicht voraussehbar sind. Jetzt gibt es bei der KI natürlich voraussehbare Nebeneffekte, wo wir derzeit sehr wenig dagegen machen. Also, ich sage als Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, voraussehbar ist, dass man dem Bild keinen Wahrheitsgehalt mehr abfinden wird können. Und solche Dinge wäre es unglaublich gut, wenn wir dem einen Riegel vorsetzen könnten. Da gibt es doch einige Beispiele aus der näheren Geschichte. Also zum Beispiel bei der Erfindung des Lasers gab es ein internationales Übereinkommen, wo gesagt wurde, okay, also ein Laser, der stärker ist, der so stark ist, dass er dem Auge schaden könnte, müsste verboten sein für die Normalbevölkerung. Und das hat sich durchgesetzt. Es gibt internationale Übereinstimmungen zu Atomkraft. Und da müsste es einfach, da ist es wieder schade, dass die Vereinten Nationen nicht stärker sind. Da müsste es ein internationales Übereinkommen geben, wie wir mit den voraussehbaren Nebeneffekten, negativen Nebeneffekten umgehen können. Es wird auch nicht voraussehbare geben, die wir dann halt bekämpfen müssen, wenn sie voraussehbar werden. So wie es derzeit ausschaut, wird es nicht gemacht werden, aber es müsste gemacht werden, weil es gab natürlich auch bei den sozialen Medien einige voraussehbare Nebenentwicklungen, die nicht gemacht worden sind und die jetzt, wie wir sehen, einen unglaublich negativen Effekt haben. Also wie die Unterstützung der politischen Extremen auf der linken und auf der rechten Seite. Oder der Neid, der entsteht bei Jugendlichen durch das Vorschaukeln eines perfekten Lebens. Solche Dinge waren voraussehbar und haben jetzt ganz messbare, ganz klare, sehr wichtige negative Auswirkungen. Neben den natürlich positiven Auswirkungen, die ja offensichtlich auch wirklich entstanden sind.
Da würde ich jetzt gerne noch einmal eine Brücke bauen. Von dem Stress, den die jungen Menschen auf Insta haben mit ihren Selfies, zu ihrer Beschäftigung mit der Schönheit. Weil ich mich gefragt habe, ist nicht das Unschöne, das Nicht-Perfekte, vielleicht sogar das Hässliche wesentlich spannender als das Schöne?
Ja, also unsere Beschäftigung mit der Schönheit hat sich jetzt wirklich nie mit der menschlichen Schönheit, also wir haben uns so mal ganz bewusst ausgeklammert oder sogar ausgeklammert die Schönheit der Natur. Also wir haben uns vor allem beschäftigt mit der Schönheit, die vom Menschen selber gemacht werden kann. Und auch dort würde ich hundertprozentig das Hässliche mit hineinnehmen. Also eine ganz angenehme, andere Beschreibung der Schönheit, würde ich jetzt mal sagen, die bewusst gemachte Form. Weil 99% von dem, was ich als hässlich betrachte, ist ja nicht das, was bewusst hässlich gemacht worden ist, sondern das ist hässlich, was jemandem egal war. Das heißt, diese ganzen Speckgürtel um unsere Städte, so dieses Mittelding vom Discount-Möbelhändler, dem Fast-Food-Imperium, und der Tankstelle, das sind ja nicht Dinge, die bewusst hässlich gemacht worden sind. Der Discount-Möbelhändler sagt ja nicht, ich möchte ein grauenhaftes Gebäude haben, stell mir das Schlimmste, was du machen kannst, hin, sondern der sagt, du, das muss billig sein, das muss günstig sein, wir malen es dann eh blau an, das wird dann schon so ungefähr irgendwie ausschauen, aber das ist nicht so wichtig. Und die meisten Leute möchten dort nicht ihren Urlaub verbringen, weil das halt Orte sind, wo man hingeht, wenn man tanken muss, aber nicht, wo man, das ist kein Ort, wo man gerne seine Zeit verbringt, seine freie Zeit verbringt. Und das bewusst Hässliche mag ich ja wahnsinnig gern. Also Dinge, die, wo jemand sagt, ich möchte das so hässlich haben wie möglich, da stimme ich komplett überein mit Ihnen. Da kommen wahnsinnig oft interessante Sachen heraus. Das ist im Design so, das ist in der Kunst so. Also ich hatte, als wir unsere Ausstellung war ja in Bregenz und wurde gezeigt, gleichzeitig als im Kunsthaus daneben die Jordan Wolfson-Ausstellung war, ein Künstler, den ich sehr bewundere, und der Direktor des Kunsthauses hat eine Konversation mit mir initiiert und war dann ganz überrascht, dass ich ein großer Wolfson-Bewunderer war und diese Art von Arbeiten natürlich sehr, 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 sehr gern habe. Was ich nicht gern mag, sind die Arbeiten, wo es jemandem egal ist, also wo keine Achtung und keine Liebe hineingeflossen ist, weil diese Wurstigkeitsarbeiten, glaube ich, schlecht für unsere Seelen sind.
Ja, wir nähern uns dem Finale dieser Veranstaltung. Ein paar kleine Fragen habe ich noch zum Abschluss. Soll ein junger, kreativer Mensch auf jeden Fall in die weite Welt hinaus, wie Sie damals, oder wird man unter Umständen auch in Vorarlberg glücklich?
Nein, ich glaube, es geht wunderbar in Vorarlberg. Also heute sicher noch viel besser wie in meiner Jugend. Also als ich aufgewachsen bin, mit, sage ich mal so meine Jahre so zwischen 13 und 18, so Mittel- und Oberstufe, Gymnasialzeit, war es natürlich in Bregenz schon ein bisschen langweilig. Da gab es die Hochkultur, also mit den Bregenzer Festspielen, die gab es schon. Aber die waren natürlich schon noch ein bisschen langweiliger. Da gab es halt die Oper und sonst nicht viel. Da hat sich wahnsinnig viel getan, oder? Weil es natürlich gerade in Vorarlberg absolut möglich ist jetzt. Und ich sehe das ja an meinen vielen Nichten und Neffen, die auch alle schon einmal in ein Praktikum in Shanghai und ein Internship in Südamerika gemacht haben. Die aber alle, tutti, also ich habe 11 davon, die alle wieder zurückgekehrt sind und dort interessante und volle Leben leben. Und also jetzt auch, also ich glaube, wenn ich heute in Bregenz aufwachsen würde, müsste ich immer noch zum Studieren nach Wien oder London oder so irgendwo gehen. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wiederum nach Bregenz zurückzukehren, dort ein Studio aufzubauen. Und vor allem, wenn ich jetzt da einiges Wissen von dem hätte, was ich heute habe, würde ich wahrscheinlich probieren, ganz lokale Arbeiten zu machen. Also von dem Ort beeinflusste. Das heißt, von der Bregenzer oder Vorarlberger Geschichte, die ja sehr reichhaltig ist, in Bregenz zurückgeht, bis zu in die römische Zeit, aber auch von den Montfortern beeinflusste oder von den Bergen beeinflusste, Alpenvorlandschaft, also von solchen Dingen beeinflusstes Design zu machen, das natürlich auf jeden Fall zeitgemäß sein muss. Und da gibt es ja auch in Vorarlberg, also gerade wenn ich mal die Handwerkskultur anschaue, unglaublich schon ganz starke Vorreiter, oder wenn ich den Werkraum im Bregenzer Wald anschaue, wo sich die Handwerker zusammengeschlossen haben und dort zeitgenössisches, hochqualitatives Handwerk gestalten und machen, das wirklich vielleicht nicht einzigartig, aber auf jeden Fall richtungsweisend ist. Also wo der Direktor vom Museum für angewandte Kunst in Frankfurt absolut begeistert ist davon. Und, dass ich auch in Vorträgen von Südamerika bis Japan immer wieder erwähne als Beispiel, wie man aus diesem normalen Tourismusgerammel herauskommt, wo Massenprodukte billig unglücklich hergestellt werden. Und da hat der Bregenzer Wald doch auch einen ausgezeichneten Weg gefunden, wie Qualität für gutes Geld auch so, dass das eigene Einkommen auf einem adäquaten Niveau gehalten werden kann, wie das sustainable, also auch wirklich nachhaltig, auch vom Geschäftsmodell her funktionieren kann. Also da gibt es in Vorarlberg, glaube ich, ein paar sehr gute Beispiele.
Letzte Frage vor unserem abschließenden Wordrap. Im September erscheint Ihr neues Buch Now is Better. Ist ja schon ein bisschen durchgeklungen, dass Sie Optimist sind. Was ist denn warum besser und wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ich arbeite da so seit den letzten 5 Jahren dran. Bin sehr beeinflusst von einigen Wissenschaftlern, also vor allem von Steven Pinker auf Harvard oder Max Rosa auf Oxford. Und einige andere, aber ich glaube, das wären so die 2 größten Einflüsse auf mich, die zeigen, dass in verschiedensten Richtungen heute am besten ist. Und bei besten heißt jetzt, ich glaube, da gibt es doch auch ein relativ großes Übereinkommen, dass die meisten Leute auch, die uns jetzt hier beim Podcast zuhören, denken, dass es ist besser, am Leben zu sein wie tot. Es ist besser, gesund zu sein wie krank. Es ist besser, im Frieden zu leben wie im Krieg. Es ist besser, was zu essen zu haben wie zu hungern. Und in alle diese Bereiche können gemessen werden. Und alle diese Bereiche wurden gemessen. Also es gibt die Bereiche, die ich gerade erzählt habe, gibt es sehr gute Messungen über die letzten 200 Jahre. Und da wissen wir, das ist besser geworden. Also zwar, das ist jetzt nicht eine Meinung von mir, sondern das lässt sich wirklich beweisen, oder? Es gibt so interessante Studien, wie zum Beispiel, dass in Frankreich im 18. Jahrhundert die durchschnittliche Kalorienanzahl, die ein Franzose am Tag eingenommen hat, war gleich groß wie in Ruanda in den 70er Jahren, als Ruanda das mindest ernährteste Land der Welt war. Also das heißt, in Frankreich im 18. Jahrhundert haben alle gehungert. Also bis auf den König und den Hof. Und der König und der Hof hat das Geld, 90% wurde für den Krieg ausgegeben und 10% wurde verschleudert für den eigenen Verbrauch. Sozialleistungen gab es ja nicht in diesem Sinne. Und das lässt sich so ziemlich auf ganz Europa und auf viele Teile der Welt so ausweiten. Von dem her glaube ich, dass es besser ist heute. Und wir gehen dann natürlich in ganz viele verschiedene Spezialrichtungen dann hinein. Also eines meiner Kommunikationsmittel, oder ich habe natürlich nach Medien gesucht, die selber langzeitig sind, die da gut dazu passen, und habe als Medium das 18. und 19. Jahrhundert Ölbild gefunden. Die sind derzeit sehr außer Mode, das heißt, ich kann die kaufen auf kleinen Auktionen und mache dann neue Einsätze hinein. Also das sind dann hochpolierte Holzteile, die in das Bild eingesetzt werden, die auf den ersten Blick abstrakt ausschauen, aber auf den zweiten Blick wirklich Datenvisualisierungen sind von bestimmten Entwicklungen, die sich halt positiv entwickelt haben. Ich finde das konzeptionell ganz passend, weil in vielen Fällen das Ölbild schon existiert hat als physikalisches Ölbild, als diese Daten angefangen, als beim Anfang der Sammlung der Daten. Und der, also, das spannt dann die komplette 200 Jahre Spannung von meinen neuen Einsätzen als der erste Strich auf der Leinwand gemalt worden ist.
Die gute Nachricht ist, Stefan Sagmeister hat immer noch gute Ideen, auch wenn er schon über 30 ist. So, jetzt gibt's am Ende den Wordrap, der wird banal und peinlich. Peinlichstes Hobby?
Shopping.
Okay, ja. Beste Liste, die Sie je geführt haben?
Tägliche To-Do-Liste.
Okay.
Mache ich heute noch. Das ist die einzige, die ich heute noch mache.
In der Pension dann New York, Wien oder Bregenz?
New York.
Okay. Ja, dann machen wir es mit der allerletzten Frage. Gerade auch an den Designer. Rot oder schwarz?
Rot oder schwarz? Rot.
Sehr gut. Das ist aus meiner Sicht immer die richtige Antwort und Gott sei Dank kommt sie relativ oft. Herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich hoffe, es hat technisch jetzt alles funktioniert. Ich bin zuversichtlich. Optimismus hat mich angesteckt. Wenn nicht, dann werde ich mich entleiben und werde den Rest meines Lebens in Kernöl verbringen. Es war voll super, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach New York. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß, aber auch Einsichten wie ich. Danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Danke an das Pod für die Produktion und vor allem danke an Stefan Sagmeister.
Danke, Wolfgang. Wunderbar. Schönen Nachmittag oder schönen Abend.
Ja, schönen Abend. Tschüss.
Okay, danke. Ciao. Tschüss.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.